Es ist ein bisschen ein Kreuz mit dem Kreuz. Als ich vor einigen Jahren Pfarrer war, umgebaut haben, dann ist es darum gegangen, stellen wir dann wieder ein Kreuz rein, wenn wir jetzt umgebaut haben. Da habe ich zu denen gehört, die gesagt haben, ein Kreuz braucht es nicht unbedingt. Ich hatte eine andere Idee. Ihr müsst an den Ostern herkommen, dann sage ich, was die Idee ist. Weil es hat etwas mit dem nächsten Sonntag zu tun. Aber jetzt sind wir beim Kreuz. Gellet, würdest du dir zum Beispiel ich würde sagen, häng doch du, ich weiß nicht, wer von euch ein Kreuz am Hals hat. Hat es ein paar, die ein Kreuz am Hals haben? Hat vielleicht ein paar, okay. Würdest du dir zum Beispiel auf einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen? Oder einen Galgen? Würdest du das machen? Dann würdest du sagen, spinnst du eigentlich? Das machen wir doch nicht. Das ist ja schlimm. Aber hast du gewusst, dass das, was wir so um den Hals hängen, das ist eigentlich eines der schlimmsten Folterinstrumente, die es gegeben hat zur Zeit der Römer. Es hat nichts Schlimmeres gegeben. Und wenn ich jetzt dir sage, ist das nicht gerade ein bisschen makaber, dass du ein Folterinstrument um den Hals hängst und das noch so schön geschliffen und fast noch ein bisschen verehrt tust, ist das nicht ein bisschen makaber? Ist das Kreuz wirklich Symbol der Christen? Oder ich frage dich jetzt, weißt du, seit wann das Kreuz Symbol der Christen ist? Es werden Christen damals, vor 2000 Jahren, gerade nachdem, wo das passiert ist mit Jesus am Kreuz und dann haben sie sich getroffen, das wäre ihnen nie im Traum in Sinn gekommen, das Kreuz als ihr Symbol zu wählen. Nie. Das hat es gar nicht gegeben. Wisst ihr, wenn das Symbol vom Kreuz der Kirchen als Symbol gilt, erst im 4. Jahrhundert. Und wenn ich euch noch sage, wer das eingeführt hat, dann wird es noch etwas prekärer. Es war nämlich der damalige Kaiser Konstantin, ein gottloser Kerl, der damals fast so ein bisschen als den Christen fast etwas unterjubeln wollte. Und das als Zeichen genommen hat, um eben zu zeigen, das sind Christen. Natürlich hat man dann später im Konzil zu Ephesus, 431 nach Christus, haben dann Christen selber das Symbol gewählt, als ihr Symbol. Aber einfach nur so ein bisschen zum Zeigen. Denn das eigentliche Symbol, eben, ich habe es euch schon gesagt, ist es ein Folterinstrument. Und Christen haben immer das am Anfang. Das Zeichen vom Fisch. Und Fisch heisst ich, düs. Und das sind die Anfangsbuchstaben von griechischen Buchstaben. Das heisst Jesus, Christus. Der dritte Buchstabe in der Mitte heisst Theos, heisst Gott. Dann kommt Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und das war ihre Abkürzung. Und das hat Fisch, das bedeutet Fisch. Und das haben sie in ihren Katakomben eingeschnitzt, in den Wänden und so weiter. Und haben sich damit zu erkennen gegeben. Also das war ihr Zeichen. Erst später, hat eben, wie ich gesagt habe, ist das Kreuz dazugekommen. Leider, im 10., 11., 12. Jahrhundert hat das Kreuz noch eine andere, unrühmliche Bedeutung gehabt. Leider, auch damals zum Teil von der Christenheit mit diesen sogenannten Kreuzzügen. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Braucht Kille? Braucht Kille ein Kreuz? Brauchen wir ein Kreuz? Ich sage nein, wir brauchen es nicht. Also das brauchen wir nicht. Brauchen wir es als Symbol? Brauchten wir nicht unbedingt. Ich will sogar noch mal ein bisschen provozierend fragen, ist das Kreuz aufgrund von dem, was ich jetzt gesagt habe, ein passendes Symbol für die frohe Botschaft? Wir sagen, das Evangelium ist eine frohe Botschaft und das Zeichen dafür ist ein Marterinstrument. Extremer kann man es nicht zeigen. Vielleicht denken die einen schon, was ist mit unserem Pfarrer passiert? Vielleicht denken die einen und anderen schon so. Könnte sein. Lass mich mitnehmen auf den Gedanken. Ich habe ja noch nicht gesagt, es braucht das Kreuz nicht. Ich wollte nur zeigen, woher es kommt und was passiert ist. Und ist das Kreuz passend für die frohe Botschaft? Und jetzt kommen wir dorthin, wo wir herwollen. Das Kreuz müssen wir lernen verstehen in der Botschaft, die das Kreuz uns bringt. Und dann merken wir, da fängt sich etwas an zu verändern. Nicht das Symbol vom Kreuz ist entscheidend. Darum könnten wir das Symbol auch auswechseln. Leider ist es in der Geschichte fast zu einem magischen Instrument geworden, bis hin, dass man das abküsst und weiss was alles, als wäre in dem, in so einem Holzbalken Kraft. Als hätte das eine magische Anziehung. Und wir haben nicht verstanden, was das Kreuz eigentlich uns sagen will. Botschaft, Nachricht, die es uns übermitteln will. Und darum hat der Paulus eines Tages einmal gesagt, nämlich Botschaft vom Kreuz in 1. Korinther 1, Vers 18, was heißt: Jesus Christus ist am Kreuz für uns gestorben. Ich weiß, wie unsinnig diese Nachricht in den Ohren derer klingt, die es nicht glauben und darum verloren gehen. Wir aber, die wir durch den Glauben daran gerettet sind, erkennen in diesem Kreuz die Botschaft vom Kreuz, die Kraft Gottes. Und scheinbar kann man uns nicht anders wachrütteln, als mit einem so einem grausamen Instrument zu zeigen, wie schlimm es um uns steht, wenn es darum geht, unsere Beziehung zu Gott zu zeigen. Nämlich, dass die nicht mehr zustande ist, dass die nicht mehr da ist. Und dass die irgendwie wieder hergestellt werden müssen. Und jetzt sind wir dort, beim Kreuz. Und jetzt merken wir etwas von dem Preis, was Gott gekostet hat, dass das passiert. Also, wer's, und darum sage ich, wer das Kreuz verstanden hat, nicht das Kreuz als das, was da steht, sondern als Botschaft, der hat verstanden, auf wo unser Glaube gründet, wo er daherkommt. Und dann merken wir plötzlich, das Kreuz ist nicht einfach nur eine Sache, sondern bildet das Fundament von unserem Glauben. Das ist das, was der Apostel Paulus gesagt hat. Weil damals hat er eigentlich auch gesagt, was soll das mit dem Kreuz? Ich brauche niemanden, der mich erlöst, das mache ich selber. Und er hat gesagt, nein, es geht nicht. Und lasst euch jetzt einige Texte lesen, die das vergegenwärtigen, warum das Kreuz und das, was am Kreuz passiert ist, Nachricht vom Kreuz nötig ist und warum es eben dann doch eine frohe Botschaft ist.
Denkt daran. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon Generationen vor euch geführt haben. Jesus Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, das vergänglich ist, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, fehlerloses Lamm Gottes für uns gegeben hat. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Vergiss nicht, wie viel Christus für unsere Sünden erlitten hat. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat er uns den Zugang zu Gott eröffnet. Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Ratlos und ohne jede Orientierung seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf den rechten Weg führt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.
Der Text zeigt etwas, und zwar, Gott hat Vorsorge getroffen für jede erdenkliche Not von uns Menschen zu ändern, zu wenden, umzukehren. Die Texte, die wir jetzt gehört haben, zeigen, dass das Kreuz oder das Geschehen am Kreuz nicht irgendein Unfall ist, der jetzt passiert ist, dass das mit Christus eben gescheitert ist, dass der Plan von Gott irgendwie missraten ist, sondern wenn wir gut gehört haben, haben wir gemerkt, der Mensch und wir Menschen haben ein Problem, das wir allein nicht lösen können. Und Gott kommt rein und sagt, ich bin bereit, das Problem zu lösen. Nämlich, das Kreuz ist notwendig, weil es eine Not wendet. Das Kreuz ist notwendig, weil es eine Not wendet. Und was ist die Not? Was ist denn die? Wir lesen sie im Römerbrief, im Kapitel 3, Vers 23, was heißt, denn alle Menschen, und ich muss dir einfach sagen, du bist nicht ausgenommen. Denn alle Menschen haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit, wie es ursprünglich war, nicht mehr zum Ausdruck. Vielleicht sagst du, also bei mir so extrem ist jetzt das bei mir auch wieder nicht. Vielleicht hast du das Wort Sünd falsch verstanden. Sünd heisst nicht in erster Linie, ich habe moralisch versagt. Ich habe Fehler gemacht und es gibt deren, die noch Schlimmeres machen wie ich. Sondern damit wird eigentlich gesagt, Schuld, du bist trennt von Gott. Und du kannst dich noch so bemühen, alle, wenn es da heisst, alle Menschen haben gesündigt, wir können auch sagen, alle Menschen sind trennt von ihm. Alle. Die einen leben zwar noch ein bisschen besser als die anderen und so weiter, aber trotzdem ist es so. Trotzdem ist es so. Und die Folge von dem ist, was ist die Folge von dem? Sagt Paulus auch im Römerbrief, Kapitel 6, 23. Die Folge von der Sünde ist der Tod oder der Lohn. Die Belohnung, die du dafür überkommst, ist der Tod. Und da ist nicht nur gemeint der physische Tod, sondern der Tod ist die Trennung für immer von Gott. Das ist die Not, die wir haben. Das Trennung für immer von Gott. Und jetzt ist eine berechtigte Frage, oder? Wie willst du das Problem lösen? Hast du eine Idee? Und Menschen haben, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, die haben viele, viele Ideen gehabt, wie man das könnte. Und manchmal hat Gott ihnen noch gewisse Ideen gegeben, wie sie sollen es einmal probieren mit Gebot halten, mit Opfer bringen und so weiter. Und hat es gefruchtet? Es hat irgendwie nicht gefruchtet. Es ist eben nicht entscheidend, was du denkst und was ich denke, was Sünde ist oder was das heisst, von Gott trennt sein, sondern es ist entscheidend, was denkt Gott darüber? Was denkt er darüber? Also er sagt ja, dass wir sind getrennt von ihm. Und da kann ich mir noch so Erklärungen ausdenken und sagen, ja, aber schau doch einmal mich an. Also ich bin eigentlich einer der Besten, den du hast und so weiter, oder? Und jetzt sagt er, du hast keine Chance. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir gehört haben. Wir alle irrten umher wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und darum braucht es, die Not braucht eine Wende. Also Not braucht eine Wende, oder? Und die Wende ist, sagt Gott, es gibt nur einen Weg und ich wende die. Und mir kommt immer so ein Beispiel in den Sinn. Es heisst, im Philipperbrief heisst es, dass Jesus, der Sohn von Gott, gehorsam worden ist im Vater gegenüber, so weit gehorsam worden ist, bis zum Tod am Kreuz. Das heisst, und wenn wir die Geschichte lesen von Jesus, merkt man, es hat ihm enorm etwas gekostet, den Weg zu gehen. Und manchmal kommt es mir so in den Sinn, ja, das in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, auch, es ist mir wie wenn Gott, Jesus war ja bei Gott gewesen. Und dann heisst es, Gott hat Jesus auf die Welt geschickt. Eben, um unsere Not lösen, wenden. Und dann habe ich mir so überlegt, dann hat der Vater mit seinem Sohn diskutiert im Himmel und gesagt, du, ich habe schon alles probiert, Jesus. Ich habe ein Gebot gegeben und ich habe einen Propheten geschickt und so weiter. Das bringen die nicht auf die Reihe. Und ich sehe eigentlich nur einen Weg, Jesus, mein Sohn, du musst selber gehen. Sprich, wir müssen selber gehen, um das zu lösen. Gell, was würdest du sagen, wenn es dir brechen würde? Ich könnte mir vorstellen, Jesus hat gesagt, ja, aber Vater im Himmel, das haben sich die selber eingebrochen. Ich gehe doch nicht ihren Dreck auslöffeln, ihre Suppe. Da haben die selber, das ist ihr Problem. Und eigentlich wäre es noch einleuchtend, oder? Warum soll ich die Herrlichkeit verlassen, die Vollkommenheit verlassen und in den Dreck von dieser Welt gehen, im Bild gesprochen? Freiwillig. Und darum merken wir, warum es heisst, wenn Jesus sagt, er wurde gehorsam. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Jesus dann zum Vater gesagt hat, wenn das der einzige Weg ist, Vater, dann bin ich bereit zum Gehen. Und dann später lesen wir, wie Jesus im Garten Gethsemane ist und kämpft nochmal, wo es kurz vor dem Weg ist, ans Kreuz. Und er sagt nochmal, Vater, wenn es möglich ist, nimm doch den Kelch weg. Also such doch einen anderen Weg. Und es gibt keinen anderen. Die Wende ist das Einzige. Durch Christus. Durch Gott Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Der Fluch, zu meinen, ich könnte das Gesetz erfüllen und dann reicht es dann. Und das ist der Fluch. Zu meinen, es reicht in dem, was ich tue. Und jetzt kommt es, sagt er, nein, es reicht nicht. Das Einzige, was reicht, ist Christus am Kreuz. Und dazu noch ein zweiter Gedanke. Denn Gott hat Christus, jetzt sind wir dort, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen, und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und noch eine dritte Stelle. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz Christi genagelt hat. Das ist ein schönes Bild, oder? Es ist eine Anklage da. Und jetzt kommt er und sagt, ich übernehme das. Das ist cool, oder? Wenn es ein anderer das übernimmt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wenn du eine Busse zahlst, ist ein anderer gesagt, ich zahle das für dich. Bei uns passiert das manchmal, bei uns daheim. Wenn ich schnell fahre, komme ich einen Busse über, dann zahlt sie Brigitte. Weil sie zu ihr kommt, weil das Auto auf ihren Namen eingelöst ist. Das ist so einfach. Aber im Bild gesprochen heisst das, ich müsste eigentlich zahlen dafür und er zahlt dafür. Er zahlt. Das heisst, die Anklage ist gelöscht. Gott will dich nicht mehr bestrafen. Er will das nicht. Er will und er hat gehandelt. Stellvertretend. Stellvertretend. Und dann heisst es, da kommt eben die Not. Das, was die Not wendet. Und wie passiert das? Was hat es jetzt mit mir zu tun? Das heisst, ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Und der zweite Gedanke, auch nochmal ein Vers. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Das heisst, Jesus ist mit mir parat zu duschen. Wir haben, mögen euch erinnern, am Anfang gesagt, der Lohn von der Sünde, die Folge von der Sünde, die Folge von unserem Trenntsein ist immer trennt bleiben von Gott. Und jetzt übernimmt er stellvertretend den Tod, wo mir würde blühen, übernimmt er und bietet mir den Dusch an. Ein Dusch an. Oder? Das heisst, ich darf jetzt seine Stellung auch reinnehmen. Jetzt heisst es so, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich habe das einmal ein bisschen so dargestellt. Und wenn ihr jetzt vielleicht früher schaut, seht ihr, ich bin die ganze Zeit vor dem Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Da hängt Christus und er sagt mir, Markus, du hängst mit mir da. Aber mir tut es nicht so weh. Oder? Er hat stellvertretend für mich übernommen. Und darum sagt der Apostel Paulus, sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich muss das nicht nochmal durchmachen. Aber wie erlebe ich es denn? Wie erlebe ich es denn? Du und ich darf mich jetzt mit fremden Federn schmücken. Oder? Ich darf die jetzt annehmen. Wir haben vorhin im Text eine Stelle gehört, die heisst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gibt, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Und jetzt sind wir ganz nah bei dem Kreuz. Und jetzt sage ich die Bibel, eben doch, warum wir das Kreuz brauchen. Und warum wir es auch dürfen als Symbol brauchen. Und als Zeichen von dem, was wir glauben. Weil es eben dahinter, das Kreuz selber ist ein Marterinstrument, aber was da passiert ist, ist die frohe Botschaft, hat mich nämlich von dem, dass ich hier hängen müsste, im Bild gesprochen, ist hängt Christus dran. Für mich. Stellvertretend. Das geschieht am Kreuz. Es ist dies geschehen. Das Geschehen am Kreuz ist das, was die Not wendet, auch deine Not. Würde wenden. Aber heisst es, das wird? Es ist eben nicht automatisch. Das heisst, ich sage Ja zu dem Geschehen. Das heisst, Gott zwingt mir das gar nicht auf, das Geschehen, den Weg, den er eingeschlagen hat für uns. Zwingt er mir nicht auf. Darum sagt er, wer an ihn glaubt. Du darfst das glauben. Du darfst sagen, ich nehme das für mich an. Ich sage Ja zu dem Geschehen am Kreuz, obwohl es mir ähnlich ist, wie der Paulus gesagt hat im Korintherbrief. Es scheint mir ein bisschen unsinnig. Ich kann es nicht recht verstehen mit meinem Verstand. Kannst du es verstehen? Je älter ich werde, je weniger kann ich es verstehen. Was das wirklich heisst. Ich bin doch stark genug. Ich bin doch nicht so schlecht. Es geht gar nicht darum. Es geht nur darum, ich sage Ja zu dem Weg, den Gott eingeschlagen hat und gesagt hat, ich für dich. Und ich lade dich ein zu dem Geschehen am Kreuz. Wenn du da bist im Saal oder daheim vor dem Bildschirm, neu Ja zu sagen. Wenn wir jetzt noch mal eine Zeit haben von der Musik, da würde ich schon bitten zu kommen und euch parat zu machen, dann braucht doch die Zeit noch mal zum Überlegen, wie stehe ich eigentlich zu dem Kreuz, was bedeutet es mir? Habe ich schon mal Ja gesagt zu dem Jesus, der hier an dem Kreuz hängt, stellvertretend für mich? Dann nutzt doch die Gelegenheit dazu. Und vielleicht brauchst du einen Augenblick, wo du von deinem Tisch weggehst und gehst zu unserem Kreuz, das wir da hinten haben, und gehst einfach einen Augenblick dorthin. Und du sagst nicht Ja zu dem Kreuz, das dort steht, oder zu dem, sondern du sagst Ja zu dem, was an dem Kreuz passiert ist. Dass nämlich Gott seine Liebe gezeigt hat für dich, damit du kannst Ja sagen. Ich möchte beten. Es bleibt Gott irgendwie unverständlich, immer wieder für uns vom Verstand her zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Und ich merke, es steht geschrieben. Es ist Gott dein Plan gewesen für uns, damit wir nicht irgendwo im Nirgendwo verloren gehen, sondern unsere Bestimmung zurückfinden, nämlich in ewiger Beziehung zu sein mit dir. Auf dieser Welt und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Und darum sagen wir dir an diesem Augenblick, Jesus Christus, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass du gehorsam geworden bist dem Vater gegenüber und gekommen bist in diese Welt, damit wir anders leben können. Neu leben können. Versöhnt leben können. Mit vergebener Schuld leben können. Weil du uns abgenommen hast. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, und der Du ist Jesus. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen und aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen, und sie werden über die ganze Erde herrschen. Und danach sei viele Tausend und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten, und gewaltiger tönte ihre Stimme. Allein dem Lamm Jesus, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, alle im Totenreich und alle Geschöpfe des Meeres, und sie riefen alle: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm Jesus für immer und ewig. Amen.